Ich möchte euch zu Beginn heute Morgen gern einen kleinen Ausschnitt vorspielen von einem Video, was der Thulani uns geschickt hat aus dem Township in Südafrika. Er ist da gerade auf dem Weg zu einer Bibelstunde. Einfach so einen kleinen Eindruck, wie es aussieht, wie die Menschen da leben.
Hi, I'm on my way now to the Bible study. That starts at around about 6 o'clock. This place is called Pine View. It's in South Africa at the Shacks. As you can see, we have kids here that are playing here. You know, and yeah. I'm walking around here and trusting God, you know, to just do what is in his heart. And I pray also for the grace of God and for his mercy upon this place. As you can see around here, you see this is Pine View, South Africa, and this is where I came now to minister at the house of a lady that is also in our Bible study. I'm on my way there right now. The time is now, let me check, 29 minutes past 5. I still think I have 10 minutes to get there.
Danke. Es gibt uns eine gute Vorstellung, wie die Menschen, ja, hat einfach erzählt, dass er unterwegs ist zu einer Bibelstunde da bei der Hütte einer Frau, die in diesem Township dort lebt. Ja, mach noch das nächste Foto rein, bitte. Da haben wir unsere Chapel gebaut, das ist nicht unsere, sondern die in Grabo. Und der Typ ganz links wohnt in dieser Hütte. Mach mal das nächste Bild rein. So sieht es da drin aus. Lebt da mittlerweile hoffentlich mit seiner Frau und dem neugeborenen Baby, was sie bekommen haben. Das ist die Lebensrealität für ganz viele Menschen in unserer Welt. Laut der UNO haben weltweit rund ein Drittel der Weltbevölkerung, das sind ungefähr so 2,1 Milliarden Menschen, zu Hause kein fließendes Trinkwasser. Weltweit können schätzungsweise 2,6 Milliarden Menschen keine Toiletten benutzen. Weltweit können schätzungsweise ungefähr 1 Milliarde Menschen keine elektrischen Geräte besitzen, weil sie schlicht und einfach keinen Stromanschluss haben daheim. Und eine weitere Milliarde hat einen Stromanschluss, der nicht zuverlässig ist. So Dinge, die für uns total selbstverständlich sind. Wir duschen mit Trinkwasser. Absoluter Luxus. Jeder von uns hat eine Toilette daheim. Manche sogar zwei oder mehr. Alle von uns haben Strom daheim. Deutschland ist weltweit auf dem Platz 17 von 78 Ländern, was das Einkommen betrifft. Das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Deutschen, Durchschnitt jetzt, da gibt es welche, die weit drunter liegen und welche, die weit, weit drüber liegen. Aber durchschnittliche Jahreseinkommen ist so um die 39.696 Euro, also ungefähr so 3.300 Euro im Monat. Wahrscheinlich viel mehr. Das heißt, der durchschnittliche Deutsche mit diesem Einkommen ist unter den 0,34% der reichsten Menschen in dieser Welt, was das Einkommen betrifft. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da Kindergeld und Versicherungen und den ganzen Kram, den wir sonst noch bekommen, schon mit rein gerechnet ist. Lass euch das mal auf der Zunge vergehen. Wir sind nicht unter den 1% der Reichsten, sondern unter den 0,3% der reichsten Menschen dieser Welt. Selbst wenn du an der Armutsgrenze lebst, das sind 781 Euro im Monat hier in Deutschland, dann gehörst du immer noch zu den reichsten 15% aller Menschen, die in dieser Welt leben. Und das ist nur das Einkommen, da ist noch gar nicht das Haus mit reingerechnet und die Versicherungen und das Auto und den Kühlschrank und die Waschmaschine und die Küche und unsere Betten und sonstigen Besitztümer und Luxusgüter, die wir sonst noch haben in unserem Leben. Das letzte Land in diesem Ländervergleich ist übrigens Madagaskar. Und da ist das Durchschnittseinkommen 30 Euro im Monat. Der Punkt ist, wir gehören alle zu den reichsten Menschen dieser Welt. Wir haben ein enormes Privileg, wir haben enorme Möglichkeiten und ich möchte, dass euch das bewusst ist, dass ihr das seht heute Morgen. Auch, dass ihr seht, was für ein machtvolles Werkzeug Gott uns da in unsere Hände gegeben hat. Hast du dich je gefragt, warum? Warum du? Warum bist du in Deutschland geboren und nicht in Madagaskar? Warum hast du so viel Wohlstand, so viel Ressourcen? Und die Antwort ist, es ist kein Zufall. Gott ist absolut souverän. Gott hat die Kontrolle. Alles gehört ihm, biblisch gesprochen. Und er hat dir das anvertraut, was er dir anvertraut hat. Das ist kein Zufall. Er hat dir die Voraussetzungen geschenkt, dass du hier geboren bist. Er hat dir die Gelegenheiten geschenkt, die Bildung, die Gaben, die Fähigkeiten, die du hast, um so viel Geld zu verdienen, wie du es tust. Letzte Woche haben wir über das Wohlstandsevangelium gesprochen und ich habe gewarnt davor, Menschen, die lehren, dass Gott will, dass du reich bist und in Luxus lebst und je geistlicher du bist, desto reicher wirst du sein. Und das funktioniert so, indem du mir, dem Prediger, was gibst, das wird Gott dir zehnfach zurückerstatten. Oder was du an meinem Dienst gibst, das ist so ein Pyramidenspiel, um das Volk Gottes auszunehmen, sich persönlich zu bereichern. Das Ganze ist auf Habsucht aufgebaut, appelliert an die Habsucht von Menschen und es ist ein Gräuel in Gottes Augen. Auf der anderen Seite sagt die Bibel überhaupt nichts gegen Reichtum. Und ich würde sogar sagen, wenn du für Gott lebst, wenn du deinen Job für ihn tust als Anbetung Gottes und du dein Bestes gibst mit deinen Gaben, mit dem, was Gott dir gegeben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar ziemlich groß, dass du ein gewisses Maß an Reichtum und an Überfluss erarbeiten wirst. Die Frage ist, wozu? Wozu hat Gott dir das alles anvertraut? Die erste Frage ist natürlich, wem gehört's? Und die haben wir schon beantwortet, es gehört eigentlich Gott. Er hat es dir anvertraut als Verwalter, nicht als Eigentümer. Das heißt, er darf sagen, was du damit tun sollst. Deinem Geld, deinem Besitz. Er hat es dir anvertraut aber. Und das ist eine riesengroße Verantwortung. Also warum du? Wozu hat Gott dir deinen Wohlstand gegeben? Erstens, als machtvolle Ressource, um sein Reich zu bauen und ein Segen zu sein für Menschen, die in Armut leben. Und zweitens, eine machtvolle Ressource, um reich zu werden. Nicht irdisch reich, sondern reich zu werden in der Ewigkeit. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen heute darüber sprechen, was es heißt, eine Reich Gottes Perspektive zu haben für unsere Finanzen. Und wir haben den besten Finanzberater, den es überhaupt gibt, nämlich der König selbst, wird uns beraten. Und es ist mehr als beraten, sein Wort ist uns Befehl, oder? Aber zuerst möchte ich ganz allgemein an Menschenverstand appellieren. Stell dir vor, du würdest noch 2 Jahre hier leben, wo du gerade lebst, und in 2 Jahren würdest du nach Hawaii umziehen. Und die Sache ist, du kannst ja nichts mitnehmen, aber du kannst dir Sachen vorausschicken, du kannst Überweisungen machen nach Hawaii für dein Leben dort. Wie würdest du deinen Überfluss investieren? Ich meine, es ist klar, wir müssen hier essen und trinken und uns bekleiden und auch für unsere Familie sorgen. Paulus schreibt an Timotheus, wer seine Familie nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet. Also, du musst kein Asket sein, irgendwo in der Wüste, in der Höhle leben. Du darfst dir ein bisschen mehr gönnen. Wir dürfen das genießen, was Gott uns anvertraut hat, womit er uns gesegnet hat mit Maß und Ziel. Also wir wollen hier keine Regeln aufstellen oder Gesetze aufstellen. Jeder von euch darf ganz persönlich mit Gott drüber sprechen, was Gott mit dem tun will, was er dir anvertraut hat. Aber überleg mal für dich selbst, mit dem, was übrig bleibt, nachdem du die täglichen Bedürfnisse abgedeckt hast, wie würdest du es investieren? Wie viel würdest du hier investieren? Wie viel würdest du nach Hawaii überweisen? Dort, wo du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Ich würde sagen, ich würde hier so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich investieren und so viel wie möglich vorausschicken. Das, was bleibt, macht mehr Sinn, ist weiser, es vorauszuschicken. Und genau das ist das, was uns Jesus heute hier in unserem Text sagt. Wir Menschen, wir sind geistliche Wesen. Und wir werden maximal 100 Jahre, 120 Jahre, wenn es sehr, sehr gut geht, hier auf dieser Erde leben. Und dann werden wir die nächsten 1000 Billionen, Milliarden, Millionen von Jahren in der Ewigkeit leben, im Himmel. Zumindest, wenn wir Jesus vertrauen. Und Jesus sagt uns hier in Matthäus 6, Vers 19 und 20, da sind wir stehen geblieben. Jesus sagt uns, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und sammeln bedeutet hier aufhäufen. Es geht um Überfluss. Das, was wir über das hinaus erwirtschaften, erhalten, bekommen, was wir zum täglichen Leben brauchen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Ich finde es so interessant, Jesus spricht hier allein zu dir über dich. Wir könnten sicher biblisch gut argumentieren, dass wir auch einen moralischen Imperativ haben, anderen Leuten zu helfen. Aber ganz abgesehen davon spricht Jesus, was für dich ganz egoistisch gesehen erstmal am besten ist, am weisesten ist. Und ganz egoistisch betrachtet sagt Jesus uns, alles, was du hier auf der Erde aufhäufst, das ist vergänglich. Ich meine, schau dir die Klamotten an, wir müssen gar nicht erst auf die Motten warten. Das, was du heute trägst, ist morgen schon nicht mehr cool, ist schon wieder aus der Mode. Und dein Auto rostet. Die Wahrheit ist, wenn du deine erste Runde drehst, ist dein Auto schon weniger wert. Und das Geld auf der Bank, das frisst die Inflation schön langsam auf. Und ganz am Ende wirst du gar nichts mitnehmen. Gar nichts. Schaut euch die Pyramiden an oder diese Grabesstätten von den Menschen, die gedacht haben, sie können sich was mitnehmen. Alles noch da, ganzen Grabbeigaben, alles noch da. Die haben sich überhaupt nichts mitgenommen. Aber du kannst es vorausschicken, sagt Jesus, du kannst dir Schätze im Himmel sammeln, was immer das sein wird. Nicht unbedingt materialistisch, aber was immer es sein wird, diese Schätze im Himmel, es wird sehr wertvoll sein für dich. Und die sind dir absolut sicher, sagt Jesus, die sind unvergänglich. Und das ist ein gutes Investment, oder? Absolut sicheres Return, sagt man, ne? Absolut sichere Zinsen, absolut sicher angelegt. Also was ist am sinnvollsten für dich? Schätze hier auf der Erde anzusammeln oder sie in den Himmel vorauszuschicken? Was macht mehr Sinn? Nein, nach dem Menschenverstand. Natürlich Schätze im Himmel anzusammeln. Jim Elliot, dieser Missionar, der in den 50er Jahren von Indianern in Südamerika ermordet wurde, die er für Jesus erreichen wollte, er hat gesagt, der ist kein Tor, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Es macht einfach Sinn. Anderer großer Mann Gottes, John Wesley, hat gesagt, ich bewerte alle Dinge nur nach dem Wert, den sie in der Ewigkeit wert sind. Eine gute Perspektive. Alles, was du hier auf dieser Erde in materielles Zeug investierst, ist langfristig gesehen verloren. Größtenteils zumindest. Kommt darauf an, was du machen willst mit dem, was du investierst. Aber es scheint weise zu sein, nur das zu investieren, was ich wirklich brauche. Hier, und den Rest schicke ich voraus. Also unser himmlischer Anlageberater lehrt uns, nicht nur kurzfristig zu denken, wenn wir über unsere Finanzen nachdenken, unsere Ressourcen nachdenken, nicht nur im Rahmen von 10 Tagen oder 10 Monaten oder 10 Jahren. Nee, frag dich, wenn du über eine Investition nachdenkst, wie lohnenswert wird diese Investition in den nächsten 100 Millionen Jahren sein? Das wird eine andere Perspektive geben. Wie lohnenswert ist es? Also Beispiel, wir sind in der Urlaubszeit gerade. Mein Urlaub kann durchaus eine gute Investition in deine Familie sein, in Beziehungen sein und daher auch gut Anteile enthalten, die wirklich Ewigkeitswert haben. Ich meine, die Frage als guter Verwalter ist, ob du dazu auf die Malediven fliegen musst oder ob es vielleicht Österreich oder Italien oder das Allgäu auch tut für diesen Zweck. Oder du kannst deine Urlaubsreise mit einem Missionseinsatz verknüpfen. Oder es kann eine ganz rein egoistische Investition sein. Dann, hey, dann genieße es, denn das war's dann auch. Vielleicht, wenn du Gott lobst und preist für seine Schöpfung, das, was er geschaffen hat, hat es wieder Ewigkeitswert. Oder wenn es Erholung ist für dich, damit du ihm nachher wieder besser dienen kannst. Es kommt alles auf unsere Motivation an, unser Herz. Also wir wollen hier gar keine Gesetzlichkeit und irgendwas aufstellen. Gott sieht aufs Herz. Ganz viel hängt von unseren Motiven ab. Er ist dein Chef. Er ist der Eigentümer von dem Geld, das du verwaltest. Also frag ihn, ob die Investition okay ist und gerechtfertigt ist, so wie er das für dich möchte. Und sei offen, dass er deinen Plan verändert, wenn er will, dass er ihn anpasst. Keine Gesetzlichkeit. Wir sagen einander nicht, was, oh, was machst du da? Nee, er ist der Chef. Wir dürfen mit ihm drüber reden. Aber der Punkt ist, ich möchte uns herausfordern, als Nachfolger Jesu ganz anders zu denken über unsere Finanzen, als die Menschen das tun, die um uns leben, die nicht im Reich Gottes leben. Ich möchte uns herausfordern, eine ganz andere Perspektive zu haben, ganz andere Fragen zu stellen. Die Menschen um uns, mit denen wir zusammenleben, sind überwiegend Materialisten. Die leben nur für das Hier und Jetzt. Die sind ihr eigener Gott und die investieren ihren Überfluss in sich selbst. Und das typische Muster, oder? In unserem Land ist, wenn dein Einkommen steigt, dein Gehalt steigt, dann schrauben die Menschen automatisch ihren Lebensstandard immer weiter nach oben. Also das größere Haus und dann das neue Auto oder das teurere Auto, der teurere Urlaub und dann ein Ferienhaus und ein Wohnmobil und ein Boot und ein Heimkino, noch mehr elektronisches Spielzeug. Oder sie sparen, investieren, damit sie in der Zukunft den gleichen oder noch einen höheren Lebensstandard genießen können. Und ich finde spannend, Jesus erzählt ein Gleichnis über unsere Freunde, die so leben. In Lukas 12, Vers 16, wer mitlesen will, und die folgenden Verse. Da sagt Jesus, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Also ein Mensch, der Überfluss hatte, mehr als das, was er wirklich zum Leben braucht. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Agrargesellschaft, das ist der Kontext. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und all meine Güter einsammeln. Und das sind unsere Freunde, immer größer, immer mehr. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Auf viele Güter, auf viele Jahre. Ruh ist, trink, sei fröhlich. Die Rente im Wohlstand ist gesichert. Unsere Freunde sagen, hey, das ist es. Die Amis würden sagen, das ist der amerikanische Traum. Das ist es, so zu leben. Und bis dahin hat der Reiche Selbstgespräche geführt eigentlich. Er hat zu sich selbst gesprochen. Und jetzt wird Gott zu ihm sprechen. Im Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Depp, auf gut Deutsch. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Du wirst sterben. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? Und Jesus sagt, so ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Prinzip dasselbe, was Jesus hier sagt, in unseren Versen. Und der Anlass für dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, war zwei streitende Zeitgenossen, die um das Erbe gestritten haben. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, seht zu, hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, und das sind wir alle, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Ich glaube, dass Materialismus wohl eine der größten geistigen Gefahren für uns ist in unserer Gesellschaft. Einer der größten Ersatzgötzen. Geld und die Macht, die Möglichkeit, Sicherheit, Ansehen, das es bringt. Hey, Geld ist auch sexy, ne? Schau die ganzen alten hässlichen Knacker an mit den schönsten jungen Models. Geld mit all diesen Vorteilen, sage ich mal, scheinbaren Vorteilen zumindest, kann sehr leicht unsere Herzen stehlen und den Platz Gottes einnehmen in unserem Leben. Und wir müssen das geistig ganz klar sehen, dass Materialismus Sünde ist, dass es Götzendienst ist und geistlich tödlich ist. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 heißt es, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und das ist das Thema von der Bergpredigt, oder? Eure Gerechtigkeit soll größer sein als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, das sind die, die Sex außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau praktizieren, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, da geht es um praktizierte Homosexualität, Pädophilie, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Wo Habsucht, und das ist der biblische Begriff für Materialismus, die Sucht nach immer mehr und immer mehr Zeug, das ist in einer Liste mit Götzendienern und Räubern und Gotteslästerern und Ehebrechern und Pädophilen und so weiter. Was? Ist es wirklich so schlimm? Ist es nicht die Bagatellsünde? Nein, ist es nicht. Kolosser 3, Vers 5 sagt uns, Habsucht ist Götzendienst. Und wir alle sind versucht an diesem Punkt. Aber Versuchung ist das eine. aber wir sollen und müssen nicht nachgeben. Gott sagt uns hier ganz klar, wer einen habsüchtigen, materialistischen Lebensstil lebt, wird das Reich Gottes nicht erben. Punkt. Ich möchte nichts hinzufügen. Ein Materialist wird von einer falschen Macht regiert, nicht von ihm, sondern von seinem Zeug, von seinem Geld, von seiner Habgier. Von dem Mammon, wird Jesus gleich sagen. Und das ist Götzendienst. Und unser Geld, unser Besitz ist ein wunderbares Werkzeug, aber ein furchtbarer Herr. Und Paulus schreibt, das sind manche von euch gewesen. Das war das alte Leben, aber jetzt haben wir einen neuen Herrn. Jetzt wollen wir anders denken, jetzt wollen wir andere Entscheidungen treffen. Und ich denke, in den meisten Leben von uns ist es ja so, dass wir mit einem relativ einfachen Leben beginnen. Wenn ihr so zurückdenkt, oder vielleicht seid ihr gerade dort, so die Zeit nach der Schule oder Unizeit, vielleicht auch die ersten Ehejahre. Wir haben das, was wir brauchen, aber oft nicht viel mehr. Und wir waren glücklich mit unserem gebrauchten Auto, froh, dass wir überhaupt eins haben. Und wir sind so mit 15, 20, 30.000 im Jahr locker ausgekommen. Hier damit kommen wir fast als sechsköpfige Familie gut aus. Und wir leben ein gutes Leben. Es muss nicht immer ein neues Auto sein und neue Klamotten und neue Möbel. Und wenn du ein hochmotivierter, guter Arbeiter bist zur Ehre Gottes, dann wirst du wahrscheinlich mit der Zeit mehr verdienen als das. Vielleicht statt 10.000, 20.000 oder 30, 40, 50, 100.000. Und wenn du Kinder kriegst, wirst du auch ein bisschen mehr brauchen. Aber der Schlüssel ist, denke ich, für uns, wirklich ein Schlüssel für unser Leben ist, dass wir bei unserem einfachen Lebensstil bleiben. Dass wir nicht das Spiel der Welt mitmachen, es immer, immer nach oben schrauben, mit jedem bisschen mehr Einkommen, was wir bekommen. Und sieh den Überschuss, den Gott dir darüber hinaus gibt, den du darüber hinaus verdienst als Investitionsvolumen in das Reich Gottes, in die Ewigkeit. Sei dir bewusst, was für ein Potenzial du in deinen Händen hältst. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 für die Ewigkeit, für das Reich Gottes. Jedes Jahr, wie viel Gutes könntest du damit tun? Wie machtvoll könnte dieses Geld fürs Reich Gottes wirken? Was für einen Unterschied könntest du damit machen in dieser Welt? Jedes Jahr. Überlegt euch das mal. Ein christlicher Ökonom aus Amerika, Beisner, Calvin Beisner heißt er, hat in einem Buch beschrieben, dass wenn alle amerikanischen Christen, also alle, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen in Amerika, treu nur 10% ihres Einkommens geben würden, Gott geben würden. Das war der verpflichtende alttestamentliche Anteil, der Zehnte, ohne die freiwilligen zusätzlichen Opfer und Almosen, die sie noch zusätzlich gegeben haben. Aber er sagt, wenn nur alle amerikanischen Christen treu diese 10% zahlen würden, dann wären alle Gemeinden und Pastoren und christlichen Dienste und Werke und Missionare wunderbar gut versorgt. Und diese Christen könnten alle Hungrigen dieser Welt füttern. Die könnten den Welthunger ausrotten. Denkt ihr, das wäre ein Zeugnis in dieser Welt? Mit nur 10%? Hey, wir zahlen 19% Mehrwertsteuer. Nur 10%. Und meine Überzeugung ist, dass es im Neuen Testament keinen vorgeschriebenen Betrag gibt. Und es wird dich auch niemand kontrollieren. Alle Spenden sind anonym. Neues Testament sagt, jeder soll das geben, was er am Herzen hat, mit einem freudigen Herzen. Hey, wir haben eine persönliche Beziehung mit Gott. Wir können den Eigentümer persönlich fragen, wie viel er möchte, dass wir von seinem Geld weitergeben. Aber in meinem Denken, dieser alttestamentliche 10% Standard, das ist nicht das Maximum, nach dem wir irgendwann streben, sondern es ist eigentlich so eher das Minimum, mit dem wir anfangen und dann hoffentlich wachsen wir in unserer Freigebigkeit und in unserer Großzügigkeit drüber hinaus. Und ich möchte auch hier wirklich nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, ah, ihr solltet mehr geben oder irgendwie so ein bisschen Druck ausüben. Ich meine, die Wahrheit ist, wahrscheinlich sollten wir alle und könnten wir alle mehr geben, als wir geben. Aber ich möchte euch heute lieber eine Vision weiter vermitteln, eine neue Sichtweise, dass ihr dieses explosive Potenzial seht für das Reich Gottes, das ihr in euren Händen hält. Gott hat uns dieses Potenzial gegeben. Das ist kein Zufall. Er hat es uns anvertraut. Er hat uns auserwählt, seine Verwalter, seine Manager von diesem Geld und diesem Besitz zu sein, von diesem Überfluss. Das ist wunderbar. Das ist ein Privileg. Und das heißt auch, wir dürfen seine Freude teilen, diesen Reichtum zu verteilen. Menschen zu geben, Menschen zu helfen, die in Not sind, die Not leiden. Investitionen in sein Reich zu tätigen, die große Auswirkungen haben. Wie vielleicht diese kleine Chapel, die wir gebaut haben, im Township in Südafrika. Oder den Pastor Tulani freizusetzen, damit er vollzeitlich mit seiner ganzen Energie evangelisieren kann und Gemeinden bauen kann. Hey, das geht alles mit auf unser geistiges Konto. Das ist eine gute Investition. Oder vielleicht für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, für die Ungeborenen und Mütter in Not, die verzweifelt sind, sie zu unterstützen. Da werden wir in ungefähr 3 Wochen Gelegenheit dazu haben. Hey, und war es nicht schön, das Zeugnis von der Petra zu hören? Letzte Woche, dass sie sich dieses Dreirad wird kaufen können. Und wenn die Leute fragen, Petra, wie kannst du dir das leisten? Dann kannst du sagen, hey, ist ein Geschenk von Jesus. Ja, wir Christen, wir helfen einander und wir geben einander, wir teilen miteinander. Und meine Kirchengemeinde hat mir geholfen, weil sie mich lieben und weil sie Jesus lieben. Zur Ehre Gottes. Wow, ist das nicht ein Privileg? Ist das nicht eine Freude? Hey, das ist großartig, dass wir die Möglichkeit haben, so zu wirken. Und fühlt sich das nicht viel besser an, als noch ein paar Schuhe, was ich eh nicht brauche, oder noch ein Elektronikspielzeug, was ich eh nicht wirklich brauche? Ich möchte, dass wir eine Vision entwickeln, dass diese Gemeinschaft von 50, 60 Gläubigen bewirken kann, wenn wir weiter wachsen in unserer Freigebigkeit. Lass uns das sehen, wir haben ein Riesenpotenzial zur Ehre Gottes. Wir stehen erst am Anfang, glaube ich. Und dieser Lebensstil, oder vielleicht sollte man sagen Gebensstil, den Jesus uns hier vor Augen malt, das ist nichts Schweres, Belastendes, Gezwungenes. Nee, gar nicht. Jesus hat gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hey, das ist ein Leben voll Freude und Sinn und Freiheit und Gotteslob. Das ist großartig. Und so sammeln wir Schätze im Himmel für uns selbst, ganz mal egoistisch, eigennützig betrachtet. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das kann ein Akt sein von persönlicher Wertschätzung und Liebkosung von Jesus persönlich. Dass wir ihm unsere Wertschätzung, unseren Dank, unsere Liebe ganz praktisch ausdrücken. Jesus hat gesagt, er wird dich belohnen für jedes dumme Glas Wasser, was du irgendjemandem in seinem Namen weitergibst. Es ist nicht schwer, Schätze im Himmel zu sammeln. Und wie viel mehr Ressourcen haben wir als das? Lukas 6, Vers 35. Liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Leute werden euch als Gottes Kinder erkennen. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wir repräsentieren ihn. Jakobus 5, Vers 11 sagt uns, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. So ist er. Unser Gott ist ein Geber. Johannes 3, Vers 16, kennt ihr alle. So sehr hat Gott die Welt, hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So ist unser Gott. Und wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt ganz praktisch, wie im Himmel, so in meinem persönlichen Leben. 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden, geht ja nicht drum, oh, der Nachbar hat ein größeres Auto als ich leide Mangel. Nee. Aber wer irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Dann sind wir ein Licht in dieser finsteren, egoistischen Welt. Und das hat Jesus uns gesagt im letzten Kapitel. Oder so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Also lasst uns leuchten, Calvary Chapel Grünstadt. Lasst uns leuchten, lasst uns hineinwachsen in diese Freiheit der Kinder Gottes, in diese Freigebigkeit der Kinder Gottes. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn wir geben, geben wir ein Stück von unserer Selbstsucht und unserer Habgier, die unser Leben so einengt und versklavt und unser Herz so eng macht, geben wir weg von dem. Und wir werden freier und wir werden Jesus ähnlicher. Das ist eine wunderbare Sache. Vers 21 ist ein extrem wichtiger Vers, ist ein extrem wichtiges Prinzip, was wir hier lesen. Und das ist die Anwendung von Jesus für uns ganz persönlich. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oh, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dieses geistliche Prinzip. Das ist Gottes Anwendung für uns persönlich. Mal ganz abgesehen von Reich Gottes Vision und Licht und Salz sein und Gott ehren, diesem Zeug. Warum soll ich in die Ewigkeit investieren und nicht hier? Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein, sagt Jesus. Und darum geht's Gott. Um dein Herz. Das will Gott, dein Herz. Und ist das nicht der ganze Fokus der Bergpredigt? Das Herz. Wenn du herausfinden willst, wo das Herz eines Menschen ist, was ihm wirklich wichtig ist, worauf denkst du, würdest du schauen? Ich meine, wir können ja nicht ins Herz schauen. Kann nur Gott. Worauf würdest du schauen? Was wäre ein guter Indikator? Vielleicht, wofür er sein Geld ausgibt? Oder was er mit seiner Freizeit macht? Oder wofür er Opfer bringt? Und Leute, jeder einzelne Mensch bringt Opfer. Die Frage ist nur, für wen oder was und wen oder was er aufopfert dafür. Aber jeder Mensch bringt Opfer. Jeder Mensch ist ein Anbeter und deswegen ist jeder Mensch auch einer, der opfert. Und wir tun das für das, was uns wirklich wertvoll ist. Für unseren Schatz eben. Und so, wenn du wirklich wissen willst, wirklich ganz ehrlich, bisschen objektiver als dein Gefühl, wissen willst, was dein Schatz ist, dann stell dir diese Fragen. Ist sehr praktisch. Wo geht dein Geld hin? Wo geht deine Zeit hin? Wofür bringst du Opfer? Das ist dein Schatz. Ganz praktisch, dein Portemonnaie zum Beispiel spricht viel lauter als deine Lippenbekenntnisse. Funktioniert aber auch umgekehrt, und das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Jesus sagt uns, wir können unser Herz mit unseren Investitionen lenken. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und deshalb will Gott, dass wir in das Reich Gottes, in den Himmel investieren, die Ressourcen, die er uns anvertraut hat. Das ist eigentlich ein super Deal. Er gibt uns was und wir investieren es zu unserem Guten. Und nebenbei werden noch andere gesegnet und wir sind Zeugen für Jesus in dieser Welt. Aber deswegen will Gott, dass du in die Ewigkeit investierst. Die Ressourcen, die er dir gegeben hat, mit Geld, Zeit, Talente, Gaben, Energie. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Zum Beispiel, wenn du viel in Aktien investierst, dann wird dein Herz dort sein. Dann wirst du jeden Morgen die Zeitung aufschlagen und das Erste ist Aktienkurse. Wie stehen sie? Wirst sehr interessiert sein daran. Wenn du viel Zeit investierst in, von mir ist irgend so ein Schiffsmodell oder Lego-Ding zu basteln. Ich habe keine Geduld dafür, ich habe das nicht mal probiert, sowas zu tun. Aber wenn du viel Zeit da drin investierst, dann wird dein Herz dranhängen. Dann wird es dir schwer fallen, das Ding wegzuschmeißen, selbst wenn du es nicht mehr brauchst. Weil dein Herz dranhängt. Funktioniert auch auf der Beziehungsebene. Wenn du viel Zeit und Geld und Energie in diesen Menschen, der da neben dir sitzt, in deinem Partner, deinen Mann, deine Frau investierst. Wenn du sie, wenn du ihn zu deinem Schatz machst, dann wird dein Herz dort sein. Wirst du neue Liebe empfinden, neues Interesse entwickeln. Das ist eine gute Ehetherapie. Wenn du dein Geld in Missionsprojekt, in deinen Missionar steckst, dann wirst du interessiert sein, wie es ihm geht und was er damit tut. Und du wirst motiviert sein, dafür zu beten. Also wenn du in geistliche Dinge, ins Reich Gottes, für Jesus investierst, dann wirst du dein Herz auf ihn und auf Gottes Reich lenken. Und das mag eine sehr praktische Therapie für dich sein, wenn du merkst, oh, mein Herz ist lau, ist kalt geworden für Gott und für das Reich Gottes. Fang mal an, ein bisschen Opfer zu bringen. Investier mal in diese Richtung und sieh, ob nicht dein Herz nachfolgen wird. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und ich würde sagen, was wir als die Gemeinde Jesu mehr als alles andere brauchen, ist mehr Leidenschaft für ihn, oder? Und was die Welt mehr als alles andere sehen muss, ist, dass wir Leidenschaft haben für Gott. Und das wird sehr praktisch sichtbar in unserem Leben, weil die können auch nicht in unser Herz schauen und da können wir bla 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 viel erzählen. Aber da wird es praktisch, da wird es sichtbar, da werden wir zum praktischen Zeugnis, wenn wir so leben und so denken. Wenn du deine Schätze hier in dieser Welt investierst, dann wird dein Herz hier sein, dann wirst du hier sein, dann wirst du ein verweltlichter, materialistischer, armer Mensch sein. Wenn du in die Ewigkeit investierst, wird dein Herz dort sein und du wirst dort sein. Und du wirst hier auf einem höheren Niveau leben, du wirst auf einem himmlischen Niveau leben, du wirst ein freierer und glücklicher Mensch sein, das kann ich dir garantieren. Deswegen heißt es in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Eher schwer verständliches Wortbild für uns, aber den Zuhörern von Jesus sehr vertraut. Die haben das sehr gut verstanden, was er hier gemeint hat. Das Auge als das Licht des Leibes war ein vertrautes Wortbild. Also Jesus macht hier einen Kontrast zwischen einem klaren Auge im Gegensatz zu einem trüben Auge oder einem guten Auge im Gegensatz zu einem bösen Auge. Das ist parallel hier. Sprüche 22, Vers 9, da heißt es, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Sprüche 28, Vers 22, ein missgünstiger oder habgieriger Mann, wörtlich ein Mann der Bosheit des Auges, hastet nach Besitz. Wir können auch an Matthäus 20 denken, dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo Arbeiter zu unterschiedlichen Zeiten begonnen haben, im Weinberg des Besitzers zu arbeiten. Und am Ende des Tages gibt der Herr ihnen jeden einen ganzen Tageslohn. Und die, die in der Früh begonnen haben zu arbeiten, die werden neidisch und haben gemurrt und waren irgendwie angefressen, weil der Herr zu anderen großzügiger war als zu ihnen. Und der Herr sagt dort, blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Also ein klares, ein gutes Auge ist ein gütiges, freigebiges Auge. Und ein böses, ein trübes Auge ist ein neidisches, habsüchtiges, habgieriges, knausriges Auge. Und das Auge ist hier natürlich ein Bild für unsere Herzenseinstellung. Wir gebrauchen manchmal auch dieses Bild, dass wir ein Auge auf etwas oder auf jemanden werfen. Machen wir ja nicht wirklich, ne? Aber unser Herz ist interessiert in dieser Sache. Also Jesus sagt im Prinzip, Freigebigkeit und Großzügigkeit wird den ganzen Leib, wird das ganze Leben hell machen. Da werden wir richtig und gut leben, wenn das unsere Einstellung ist zu unserem materiellen Besitz, zu unserem Geld. Auf der anderen Seite Habsucht, Materialismus, Neid, Geiz wird unser ganzes Leben versauen. Das ist, was Jesus in meinen Worten hier eigentlich sagt. Wenn du Materialist bist, dann wirst du geistig blind sein und du wirst in der Finsternis leben und geistig gesprochen umherirren und dir den Kopf anhauen und in die Kacke treten und sonst noch was. Wird nicht schön sein. Und du wirst es vielleicht nicht mal sehen, weil du blind bist. Und das ist die Tragödie dran. 1. Timotheus 6, Vers 10. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht, dass wir Geld haben, aber die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also Jesus sagt uns, unsere Einstellung zu Besitz, zu Geld, hat riesige Auswirkungen im Guten wie im Schlechten. Also schließ nicht Frieden mit Habsucht in deinem Herzen und mit Neid und mit Geiz. Das ist keine Bagatellsünde, das ist ein Riesenproblem. Und es ist brandgefährlich für unser geistiges Leben. Das müssen wir als Sünde bekennen, da müssen wir umkehren davon. Das ist Götzendienst, das ist ein falscher Herr, das versklavt uns. Vers 24 bringt Jesus das Ganze auf den Punkt. Er sagt uns, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Wieder sehr kontrastreiche biblische Bildsprache. Aber wir verstehen, was er meint. Entweder oder. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist Geld. Unser Herz ist nicht groß genug für zwei Götter, für zwei Herren. Unser Geld ist ein guter Diener, aber ein furchtbarer Herr. Du kannst nur einem Herrn dienen. Du kannst nur einen Gott anbeten mit deinem Leben. Du kannst nur entweder Gott lieben oder dein Zeug lieben und Geld lieben und das bequeme Leben und die Sicherheit, die scheinbare und die Macht und das Zeug, was es mit sich bringt. Es geht nicht beides. Entweder oder, sagt uns Jesus. Das ist die Wahrheit. Ich habe noch nie einen materialistisch eingestellten Christen, unter Anführungszeichen, sage ich mal, gesehen, der wirklich begeistert ist für Gott und sein Reich und der wirklich einen Unterschied macht für ihn und effektiv ist im geistigen Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals einen geistig effektiven Materialisten getroffen habt. Das schließt sich aus, sagt uns Jesus. Jesus sagt, du kannst nicht zweigleisig fahren. Und das ist eine Warnung, lass uns die hören. Bitte lass uns die hören. Das sagt mir, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht anfange, materielle Dinge und Geld und Wohlstand zu lieben und mein Herz dran zu hängen. Und wie gesagt, es ist eine Versuchung für jeden von uns. Wer sagt, oh, ich war da noch nie versucht, der betrügt sich selbst, glaube ich. Ist eine Warnung für uns. Wenn ich anfange, das zu lieben, dann wird es mich von Gott wegziehen und es wird mich geistlich umbringen. Und du musst auch nicht reich sein, um den Mammon zu lieben. Du kannst arm sein und neidisch und habsüchtig und geizig und habgierig und total falsche Prioritäten haben für deinen Besitz und deine Ressourcen. Also Zusammenfassung. Lass uns das Potenzial sehen, was Gott uns anvertraut hat. Das hat er dir anvertraut, zu seiner Ehre. Das ist ein wunderbares Privileg. Und dein Geld ist ein toller Diener. Was für ein Potenzial wir in unseren Händen halten. Lass uns das vor Augen halten. Aber auf der anderen Seite ist es ein furchtbarer Herr, ein Sklaventreiber. Es wird dein Leben, deine Seele zerstören. Auch deine Beziehungen zerstören. Wenn du für das Hier und Jetzt und für den Mammon lebst. Und wie viele opfern ihre Familien auf? Für irgendeine Karriere und irgendein Luxushaus oder sonst irgendwas. Ist es nicht wert, Leute, es ist es nicht wert. Jesus hat gesagt, unser Leben besteht nicht aus unserer Habe. Sondern was ist unser Leben? Wer ist unser Leben? Jesus ist unser Leben. Jesus ist unser Herr. Und er ist der beste Herr, den es überhaupt gibt. Er hat so einen wunderbaren Charakter. Und deshalb kann ich radikal freigebig sein zu seiner Ehre. Und ich muss mir keine Sorgen machen. Denn ich weiß, er sorgt für mich. Und das ist das Thema nächste Woche. Hängt damit zusammen. Aber für heute lasst uns das mitnehmen. Lasst uns eine Reich-Gottes-Mentalität haben für unser Geld. Lasst uns ein ungeteiltes Herz haben. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ehrlich bist, dass du klar bist, dass du nicht um einen heißen Brei rumredest, dass du auf den Punkt kommst, Herr. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Wort für uns alle. Vielleicht die größte Versuchung in unserem Leben, in dem Land, in dem wir leben, Materialisten zu werden. Götzendiener zu werden in dem Bereich. Und Herr, du hast uns erinnert an dieses Riesenpotenzial, was du uns anvertraut hast. Und so wollen wir dir das jetzt zurückgeben. Und ich möchte dich bitten, Vater, sprich du zu uns. Du bist der Eigentümer. Du bist der Herr. Was willst du, dass wir mit unserem Überfluss machen? Führe uns jeden ganz persönlich und ganz konkret und schenk uns deine Gnade, damit wir wachsen, freigebiger werden, freier werden, dir zur Ehre, Jesus ähnlicher damit. Herr, dass wir diese Ressourcen nicht verschwenden, sondern zum Besten nutzen, um ein Zeugnis zu sein für dich in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Was für eine Freude das ist, dass wir deine Mitarbeiter sein können. Dass du es uns anvertraut hast. Dass wir haben, was viele gar nicht haben. Was für eine Chance. Was für ein Privileg, Herr. Schenk uns eine geistliche, gute Sicht dafür. Ich bitte dich, Herr, dass wir nicht jetzt nach Hause gehen und es abhaken und weiterleben wie bisher. Sondern dass du weiter zu uns sprichst. Über diese Dinge Und Herr, wir wollen beten, wie David gebetet hat im Psalm 139. Erforsche mein Herz und sieh, ob irgendein abgöttischer Weg in mir ist. Sprich zu mir ganz persönlich über dein Geld, das du mir anvertraut hast, den Besitz, den du in meine Hände gelegt hast. Mach's persönlich, Herr. Geh mit uns, begleite uns, segne uns, Herr, mit Weisheit und einem klaren, guten Auge, Vater. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.